Israel muss austradiert werden. Diese Worte würde auf Raketen in Iran auf die Seiten beschriftet diese Woche und wurde dann als Testraketen geschossen. Liest du die Nachrichten? Liest du über die Flüchtlingskrise, über die verschwächte Euro, wie Nordkorea, Südkorea bedroht? Wie reagierst du darauf? Heute möchten wir Psalm 31 betrachten, weil die Tatsache ist, Krieg, Bedrohung, auch gegen den Volk Israel, uralt ist. In Psalm 31 spricht König David oder schreibt er auch über solche Bedrohungen. Und heute möchten wir lernen, wie gehe ich damit um, wenn ich sowas lese, wenn ich sowas beunruhigt bin, was ist meine Zukunft? Was kommt nächste Woche? Werde ich diese Rechnung bezahlen? Wie werde ich ein Auto reparieren, je nachdem, oder wenn du einen Befund bekommst, dass du krank bist. Wie gehe ich mit sowas um? In diesem Psalm spricht David von Geborgenheit. Und wir möchten heute von ihm lernen. Wir möchten lernen, dass Geborgenheit findest du nur in deiner Beziehung mit dem Herrn. Wahre Geborgenheit findest du nur in dem Herrn, und zwar in deiner Beziehung mit ihm. Psalm 31, ich möchte die erste Verse vorlesen. Thorsten ist ein bisschen hell bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht für euch, wenn es euch in Ordnung ist, dann ja, vielleicht ein bisschen weniger. Dann muss ich nicht flüstern die ganze Zeit. Danke. Psalm 31, Vers 1, dem Chorleiter, ein Psalm von David. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends rette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein zugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. In diesem Verse lernen wir, wie David Geborgenheit gefunden hat, trotz seiner Situation. Und er fängt an mit einem Gebet zum Herrn. In diesem Gebet, es ist wunderbar zu merken, wie er über seinen Gott redet. Er spricht von ihm zweimal als sein Fels. Wir sprechen nicht von etwas Kleines. Wir sprechen von etwas Unbewegliches, auf dem man ein Haus bauen könnte, ein großes Gebäude. Wir sprechen von etwas, auf den man sich verlassen kann. Und er sagt, Gott, du bist mein Fels. Gott, du bist meine Festung. Und so hat er diesem Geborgenheit gesucht in Gott als sein Fels. In der Welt denken Menschen, dass sie nicht sowas brauchen. Wenn alles gut läuft, wenn der Börse alles ja, wirklich hoch ist und alles gut ist und sie viel Geld in dem Konto haben, wenn sie gesund sind und sie alles machen können, was sie wollen, denken sie gar nicht daran. Aber in dem Moment, wenn es herausgefunden wird, dass sie einen Tumor haben oder dass alles, ihr Geld, das sie gespart haben, auf einmal verschwunden ist, jemand sie betrogen hat, auf einmal suchen sie so einen Fels, so einen festen Boden. Tatsache ist, wie eine Ungläubige gesagt hat, es schwankt, es wackelt alles. Und hat er recht bis zu einem, und zwar Gott. Er wackelt nicht. Bei dem Erdbeben in Nepal haben Leute berichtet, dass als sie über den Boden gelaufen sind, um aus dem Gemeindehaus wegzukommen, haben sie sich gefühlt, als ob sie auf einem so gesurft hatten, weil der Boden so gewackelt hatte. Können wir gar nichts vorstellen. Aber sogar der Boden ist nicht fest. Aber Gott schon. Felsenfest. Und nur in so einen Gott können wir vertrauen. In diesem Verse, in diesem Gebet, schaut er den Herrn an als sein Fels, als ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Wenn jemand sich bedroht fühlt, wenn jemand weiß, dass sie angegriffen sein wird, dann denken sie an so einen Ort, ein unzugängliches Haus, wo niemand uns erreichen kann. Hast du so eine Geborgenheit? Wenn du schlechte Nachricht bekommst, kannst du weiter in Ruhe leben. Das ist etwas, das du nicht auf einmal entscheidest und dann hast du es. Sondern wie wir heute merken werden, auch wenn David sich so ein tolles Gebet ausspricht, wenn wir merken, dass er es auch nicht ganz im Griff hatte, dass er auch damit kämpfen musste. Verse 7 bis 9 spricht er ganz klar zu Gott. Er sagte, dass er auf den Herrn vertraut. In deiner Hand befehle ich meinem Geist. Du hast, Vers 6, mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten, doch ich traue auf den Herrn. So ist seine Aussage jetzt. Er hat so gebetet und jetzt spricht er aus, Herr, ich traue auf dich. Du bist alles, das ich habe. In deiner Hand befehle ich meinem Geist, kommt uns vielleicht bekannt vor, weil das ist, was Jesus am Kreuz auch ausgesprochen hatte. Als er durchgehängt ist, hat er gesagt, dass er seinen Geist in Gottes Hand befahl. Und so ist er gestorben, wirklich gestorben. Das ist ein echtes Vertrauen. Sogar bis zum letzten Moment, bis er starb, auf den Herrn sich zu verlassen. Warum kann er David so auf den Herrn vertrauen? Er sagte in Vers 8, Ende Vers 8, dass er auf den Herrn vertraut, weil Gott seine Bedrängnisse erkannt hatte. Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Warum können wir auf den Herrn vertrauen? Weil er deine Bedrängnis erkennt. Er weiß, was dich beunruhigt macht. Er weiß deine Schmerzen, sowohl körperlich als auch geistlich. Er weiß deine Not. Er weiß, wie viel du in deinem Konto hast. Egal, ob er den PIN hat für dein Konto oder nicht, weiß Gott, was du für finanzielle Not hast. Er weiß, was mit deinem Auto los ist, was dieses komische Geräusch ist. Egal, ob der Mechaniker das herausfinden kann oder nicht. Er weiß alles. Denke an Israel, als sie in Sklaverei waren und so geprügelt waren aus seinem Volk für diese hunderte Jahre lang. Und als die in Not waren, hat Gott gesagt, ich erkenne die Bedrängnisse. Ich höre ihr Schrei. Er sagte in Vers 8, dass du, da sagt David, du hast mein Elend angesehen. Du hast mein Elend angesehen. Und er meinte nicht damit, okay, ja, hab sein Elend gesehen. Das meint er nicht. Er spricht von einem aktiven Angesehen, der auch die Lösung dafür gibt, der auch eingreift. Das ist, wie er es hier meint. Herr, ich vertraue auf dich, weil du hast mein Elend angesehen. Du bist eingegriffen, hast eingegriffen, du hast mir geholfen. Deswegen kann ich auf dich vertrauen. Er sagte, Vers 9, dass Gott ihm nicht seine Feinde überliefert hatte. Wenn man denkt, was für Feinde David hatte. An die Philistiner denken wir, Philister, an die anderen Kanaaniter umherum, die das Land bedroht hatten. Okay. Du hast auch in den Nachrichten. Okay. Israel muss ausradiert werden. Hat David die Gedanken gehabt, Angst gehabt, überliefert zu werden zu diesem Feinde? Er sagte, danke Herr, dass du mich nicht überliefert hast. Meine Füße hast du im weiten Raum gestellt. Gott hat ihn etabliert als König in Israel. Also wie wunderbar, er könnte im Rückblick schauen, was Gott für ihn getan hat und sagen, Herr Gott, ich vertraue auf dich. Du bist mein Fels, du bist meine Festung, mein unzugängliches Haus, mein Burg. Ich kann mich gut erinnern, als du mir geholfen hast. Und du wirst auch jetzt helfen. Was wir hier merken, ist, was Gott von uns erwartet, wenn wir seine Gnade erfahren wollen, wenn wir solchen Zuversicht haben wollen durch seine Gnade. Was Gott von uns erwartet. Er erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen. Und er erwartet, dass wir auch die Sünde hassen. Er sagte, ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. Und Hass ist kein schönes Wort. Benutzen wir es nicht, dürfen wir unsere Kinder es nicht verwenden. Selbst über das Essen am Tisch. Das war nur ein bisschen Scherz, wobei es auch wahr ist. Sie dürfen nicht sagen, dass sie das hassen oder ekelig finden am Tisch. Aber gut, Hass ist nicht ein schönes Wort. Aber David benutzt es hier. War halt so ein, wirklich fleischlich auf einmal. Ich hasse die Götzen dienen. Eigentlich im Zusammenhang ist es Gott wohlgefällig, wie er gesprochen hatte. Aber die Tatsache ist, wenn du etwas wirklich mit ganzem Herzen liebst, musst du auch das Gegenteil hassen und verachten. Wenn du deine Männer, wenn du deine Ehefrau liebst, wirst du den Unzucht und unzüchtige Dinge verachten und hassen. Deswegen kann er sagen, ich hasse dieser Götzendienst. Ich denke, wenn wir Götzendienst hören, habe ich immer den Zuneigung, mich so 3000 Jahre zurück mir vorzustellen, dass ich dort stehe und dann da steht ein Tempel für den Götzen, philistinische Götter und dann da ist dann von den die anderen kananitischen Länder, ihre heidnische Gebräuche. Und dürfen wir auch so denken. Aber lass uns nicht den Götzen so 3000 Jahre zurückbleiben. Götzendienst findet immer wieder in Deutschland statt. Egal, ob man es Religion nennt oder nicht, wir leben auch in einer Welt, wo heidnische Gebräuche gelobt sind und das normal praktiziert werden. Selbst unter manche Christen werden sie als erlaubt betrachtet. Und Gott sagt, solltest du solche Dinge in dieser Welt hassen? Deswegen sagt es Johannes, im ersten Brief Johannes sagt er, liebt nicht die Welt, auch nichts, was in der Welt ist. Satan ist der Gott dieser Welt genannt. Das ist Götzendienst, was auch heutzutage läuft. Im dunklen Hallen. Im Freitagabend 1 Uhr, was stattfindet. In den Discos, hinter den Discos, in den Kneipen, überall. Das ist nicht weniger als Götzendienst. Und Gott sagt, hasse das. Hasse das. Gut, wir kommen so weit bis Vers 8 und wir denken, okay, gut, David hat alles im Griff. Können wir jetzt da abschließen und nach Hause gehen? Also er hat den Herrn vertraut, es war alles in Ordnung für ihn, wir haben das mitbekommen und genau, können wir Schluss machen. Aber so schnell nicht, okay. So ein kurzer Predigt werde ich nicht euch heute gönnen. Also, bei dem nächsten Teil merken wir diesem Kampf. Er spricht jetzt von seinen Bedrängnissen. Okay, du kommst, ja, hast einen Samstagvormittag, eine sehr wunderbare Zeit mit dem Herrn, deine stille Zeit. Bist du so ermutigt und genau aufgetankt, geistlich, den Tag ja, zu überstehen. Und dann kommt die Briefe, die Post mit Rechnungen oder schlechte Nachrichten oder du liest die Zeitung und auf einmal kommen die Bedrängnisse hoch. So war es bei David auch. Weil er sagte, sei, Vers 10, sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt meine Augen, meine Seele und mein Leib, denn in Kummer schwindet mein Leben dahin. Meine Jahre in Seufzen, meine Kraft wankt durch meine Schultern, es verfallen meine Gebeine. Also auf einmal kommen die Bedrängnisse hoch. Und er ist so überfordert. Er muss zum Herrn schreien. Sollte uns ermutigen, dass sogar der David, der Gesalbten, auch wirklich damit gekämpft hatte. Du wirst nicht in einem Predigt mit einer Entscheidung auf einmal ein vertrauensvoller Mensch sein bis zum Lebensende. Es ist ein Leben lang ein Kampf und ein Streben nach diesem Ruhe, diesem Vertrauen, diesen festen Boden, in Gott zu vertrauen, auch als Gottes Kinder. Diese Bedrängnisse, was hat die Bedrängnisse verursacht? Vers 11 spricht er selbst von seiner Schuld. Meine Kraft wankt durch meine Schuld. Ist es nicht wahr, wenn du als Sünder versuchst, den Herrn zu vertrauen? Kommt auch die Schuld hoch. Was du für Sünde begangen hast. Vielleicht, was du nicht den Herrn erkannt hast, bekannt hast oder ja, gereinigt hast.
oder vielleicht schon gereinigt, aber es kommt immer wieder hoch, die Schuldgefühle. So war bei David auch, bis er nicht mehr Kraft hatte. Du kannst als Christ ganz geschwächt werden, nur durch die Schuldgefühle. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, und du weißt es, du weißt etwas, das keiner andere weiß, aber es ist zwischen dich und Gott. Bring das in Ordnung. Bring das in Ordnung vor ihm, und das Blut Jesu Christi reinigt dich von allen Schuld. Hast du was zwischen dich und einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde? Wenn du solche Schuld bekennst oder merkst, dann kannst du ganz geschwächt werden. Wirst du weniger für den Herrn tun können, für den Herrn leben, die Prüfungen nicht überstehen. Aber du weißt immer wieder diese Schuld. Bekenne deine Schuld, es ist bezahlt am Kreuz, wenn du Jesus kennst. Wenn du noch nicht Jesus angenommen hast, kannst du das erledigen und diese Erleichterung haben für deine Seele. Denn Schuld hat er gespürt, aber nicht nur selbst, sondern auch außerhalb sein Leben durch Verfolgung. Es spricht von Spott. Er wurde die Zielscheibe des Spotts unter den anderen umherum. Er war gespottet. Er hat Verlassenheit erfahren. Zum Schrecken meiner Bekannten, die fliehen vor mir. Es ist, als ob er ein Wolf war, in einem Schafstall versucht reinzukommen. Alle gingen weg. Denk an ein Familientreff von Schnecken. Du bist der Salzstreuer. Alle die Schnecken fliehen weg. So schnell wie sie können. Da ist der Salz. Verlassenheit. So fühlt er sich. So wie ein Pest unter einigen. Die fliehen vor mir. Einsamkeit. Er wurde vergessen. Vers 13. In Vergessenheit bin ich geraten. Man denkt, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Das ist alles so vergeblich. Das König hat versucht, das und das zu machen. Vergessenheit. Mein Leben. Wir sprechen wirklich von einer Depression. Eine Lage, wo er wirklich so gefühlt hat. Vergessen. Aus nichts. Kein Wert. Einsamkeit. Lästerung. Die haben ja, Tuscheln gehört, was sie über ihn gesprochen hatten. Der Mann stellt sich. Haben die Vorstellung, dass andere über sich sprechen. Todesgefahr, Vers 14. Sie wollen sein Leben nehmen. Aber ich möchte, bevor wir das wirklich für uns anwenden, fragen, warum war David so verfolgt? Er ist der König über Israel, Gottes Volk. Von ihm hat Gott versprochen, wird der Messias kommen. Das heißt, für Satan war David genau die Person, die er zu Falle bringen wollte, einen Fall verursachen wollte. Wenn er das schaffen könnte, könnte es alles scheitern, Gottes Plan scheitern. So war für David, so wie als ob er eine Zielscheibe auf seinen Rücken trug. Weil er, so wie der Verkörperung der Messias war, der Vorfahren von dem Messias. Und wir denken, wie Satan ihm angegriffen hat, die Nationen umherum, die feindseligen Nationen, wie Saul, auch bevor er König geworden ist, so bedroht hatte. Wie er auch sicherlich innenpolitische Verschwörungen erfahren hatte. Also er war wirklich angegriffen. Schrecken ringsum, sagt er, Vers 14. Alles um ihn, es war wirklich ein Schreck, dass sie ihn töten wollte. Wenn ich das überlegt hatte, habe ich an Martin Luther gedacht. Als er wirklich ergriffen hatte, dass das Glauben allein jemand rettet. Und als er das unbewusst erst so weiter verkündigt hatte, wie er einmal so viele Feinde hatte und wie er darüber redet, bei Worms, beim Reichstag, wenn er das gesagt hatte, dass ohne, nur wenn er von Gottes Wort widersprochen werden könnte, würde er das widerrufen, was er gesagt hat über den Glauben, allein durch den Glauben gerettet zu werden, nicht durch die Kirche. Und wenn er das so fest, wenn er so festgestanden hatte, stand er allein. In dem Saal allein. Also ich denke an mehr Menschen, als wir hier sind, vielleicht. Aber nicht nur normalen Bürgern, aber Kaisern. So Kardinälen. Große, mächtige Menschen in der Kirche, die umherum gestanden haben und sagten, musst du das widerrufen? Und er wusste, was sie tun könnte. Er wusste, was sie mit Jan Hus getan hatten. Und er stand allein. Im Herrn hatte, ist er Vertrauen. Er sagte, wenn der Teufel die Seele nicht mehr mit grausamen Gedanken und grässlichen Bildern von Sünde und Tod erschrecken kann, packte er ihren Glauben an mit richtenden Sprüchen der Schrift, mit dem Gesetz Mose, mit dem Zorn Gottes. Und wenn sich die arme Seele nun trösten will mit dem Evangelium, so träufelt er ihr das Gift des Zweifels an. Freilich kann Gott helfen, aber ob er dir helfen will? Freilich ist Gott der Schöpfer, aber ob er dein Erlöser ist? So hat er innerlich, äußerlich gekämpft. Schrecken ringsum. Gut, du sagst, ich bin nicht David, ich bin kein König. Aber du, wenn du ein Kind Gottes bist, gehörst du dem Leib Christi. Bist du Gottes Kind? Und was kann Satan mit Jesus tun? Er kann nicht Jesus erreichen. Er ist jetzt im Himmel. Aber er versucht uns anzugreifen. Wir haben eine Zielscheibe auf uns, weil wir sein Leib sind. Und wir müssen uns auf den Herrn vertrauen. Wir brauchen seinen Schutz. Wir müssen wir das hören? Sind wir vielleicht erschrocken? Dann fliehe zu den Felsen, zu der Festung, zu dem unzugänglichen Haus, wo du sicher bist. Gott lässt uns nicht im Stich. Vertraue auf ihn. Geborgenheit findest du nur durch deine Beziehung mit ihm. Paulus muss Timotheus sagen, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Du sagst, Mensch, Christ, es ist so ein Kampf, es ist so schwierig, es ist also so viel zu erledigen habe, ich kann es nicht erledigen. So viele Herausforderungen, so viele Feinde. Stimmt. Du hast der großen den großen Gott, der treuen Gott, der dir durchbringt, der dir durchträgt, dich durchträgt und hilft. Geborgenheit findest du nur in deiner Beziehung mit ihm. Wie können wir gegen so eine Macht kämpfen, sagte er, wie wir immer wieder gesagt haben. Wir kommen wieder zu dem Punkt 5, Vers 15. Ich habe, Herr, in diesem Bedrängnis auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. Ich schätze mal, dass wir tausendmal den Spruch gehört haben. Vertraut auf den Herrn. Verlasse dich auf den Herrn. Das wissen wir. Aber ich möchte zum Schluss dann überlegen, wie kann ich solches Vertrauen wirklich erwerben, wirklich erfahren? Wir haben diesen Trost gern, aber wie mache ich diesen Schritt, dass ich diese Geborgenheit habe? Schau, Vers 15 sagt, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In der Tat, erfahren wir nicht dieses Vertrauen, diese Geborgenheit, wenn wir nicht unsere Beziehung mit dem Herrn pflegen. Diese Geborgenheit, dieses Vertrauen kommt durch unsere Beziehung mit ihm. Du sagst, ja, Beziehung mit Gott, wie läuft das denn? Also, ähnlich wie eine Beziehung zwischen Menschen. Wie pflegst du Beziehungen zwischen Geschwistern? Wie pflegst du das mit einem Bruder oder einer Schwester? Wie pflegst du Ehemänner mit einer Frau, eine Beziehung? Durch Kommunikation, durch Sprechen, Reden, Hören, Lernen, empfindlich sein zu den Bedürfnissen der anderen und so weiter. Beziehungen pflegen. Er sagte, Herr, du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Er spricht nicht, du bist Gott, du bist im Himmel, sondern Herr, du bist mein Gott. Mein persönlichen Gott. Das spricht von Beziehung. Ich habe auf dich vertraut. Manchmal höre ich Zeugnisse von Menschen, die wirklich in Not sind. Und dann merkt man solches Vertrauen. Ich kenne einen Pastor in den Staaten, in den USA. Seine Frau ist 2012 von Krebs heimgegangen. 2. November 2012. Als seine Frau erst den Befund bekam, dass sie Krebsbefund positiv war, hat sie gesagt, wenn Gott Gott ist, dann wird alles am Ende gut. Wenn Gott Gott ist, dann geht es alles gut. Ist alles gut. Ist er tatsächlich von dem Krebs heimgegangen. Geschwister, das ist wirklich Vertrauen. Und man versteht nicht, warum sie Krebs hat. Sie hat viele Enkelkinder, gläubige Kinder. Sie war eine liebevolle, treue Christin, hat Gott nach Jesus nachgefolgt und viele zum Glauben gewonnen als in der Gemeinde. Sie war wirklich eine treue Kind Gottes. Jetzt hat sie Krebs. Aber sie kannte Gott. Es ist nicht, dass sie nur Gott wusste oder etwas über ihn wusste. Okay. So mit Gehirn, so Verständnis, ja, Gott ist so. Sie kannte Gott. Und darin liegt dieses Vertrauen. Dass du sagen kannst, okay, diese Situation ist ganz schlecht, menschlich gesehen, aber ich kenne meinen Gott und ich habe keine Zweifel, dass er es mir gut meint. Das kannst du nur durch deine Beziehung mit Gott. Und Menschen, die Gott nicht kennen, denken auf einmal, Gott ist böse. Gott ist grausam. Kann auch Geschwister so sagen in ihrem Not. Aber Gott zu kennen, ist unsere Geborgenheit. In Gott finden wir dieses Vertrauen. Vers 17 sagt er, lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deine Gnade. Interessant, er sagt nicht, ja Herr, schick deinen Engel, um mir zu helfen in meinem Not. Er wollte nichts weniger als Gott selbst. Er wollte nur sein Gegenwart haben. Und das war ihm genug. Wir haben an Helmut und Gilly Mehringer gedacht. Er ist jetzt verlähmt und ein Arm funktioniert fast gar nicht. Und ist im Rollstuhl. Er war so aktiv für den Herrn, Missionar. Aber was sie geschrieben haben, wenn du in Not bist, sagt er als erstes, Gott hat mich hierher gebracht. Es ist seine Wille, dass ich in dieser Klemme bin und in diesen Willen ergebe ich mich, haben sie so geschrieben. Dann sage, sagt sie, er wird mich in seiner Liebe hier behalten. Er wird mir die Kraft geben, mich wie sein Kind zu verhalten. So dann sage, er wird mir diese Prüfung zum Segen gereichen lassen, mir Dinge zeigen, die ich lernen soll und in mir die Gnade wachsen lassen, die er mir geben will. Zu seiner Zeit kann er mich wieder hinausführen. Wie und wann? Das weiß nur er. Er ist immer noch verlähmt. Das ist Vertrauen. Weil sie kennen, sie ihren Gott kennen. Kennst du deinen Gott so? Nicht nur im Gehirn, okay? Wie du Bibelverse nennen. Kennst du Gott? Hast du so eine Beziehung mit ihm gepflegt, dass wenn so eine Not kommt, auch wenn du damit kämpfen musst, und das sagt Jeli auch, sie müssen wirklich damit kämpfen, ist nicht leicht. Aber durch diese Beziehung mit Gott, du diese Geborgenheit hast. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich will dich ermutigen. Tatsache ist, Jesus Christus ist für deine Schuld gelitten. Er hat die Strafe der ganzen Welt auf sich genommen und du musst nur glauben und dieses Geschenk annehmen. Und kannst du sicher sein, dass du diese Geborgenheit in Gott hast. Nicht nur für deine Bedrängnisse jetzt, sondern für die Ewigkeit. Vertrau auf den Herrn und finde diese Geborgenheit durch deine Beziehung mit ihm. Herr, danke, dass du unser Felsen bist. Ob wir es merken oder nicht, bist du das Felsen. Und wir vertrauen auf dich. Hilf uns, Herr, in unserem Glauben zu wachsen. Hilf uns, Herr, unsere Beziehung mit dir zu pflegen. Dass wir Sünder hassen werden, dass wir dich mit ganzem Herzen lieben werden. Herr, schenk uns deine Gnade, weiter in dir, in diesem Glauben zu wachsen. Durch Jesus. Amen.